生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Das ist der Gong seit 11 Jahren und ich habe mir auch schon sagen lassen, dass das Chinesisch vielleicht noch auch anders klingen könnte. Aber es heißt auf Deutsch Willkommen im Tomasius Club und wir begrüßen heute, das passt natürlich jetzt diesmal außergewöhnlich gut zum Gong, einen Sinologen, Professor Hellwig Schmidt-Linzer, der mit seinem relativ ganz neuen Buch über Mao uns hier zum Gespräch zur Verfügung steht.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen, auch Ihnen. Ich möchte ganz kurz was zum Ablauf des Abends sagen für diejenigen, die hier nicht Stammgänger sind oder Tomasius-Club-Freunde in Permanenz. Der Abend läuft so ab, dass wir eine Dreiviertelstunde etwa miteinander hier oben reden werden und Sie im Anschluss die Möglichkeit haben, Ihre Fragen noch loszuwerden und dann gehen wir in so einen informelleren Teil dann über. Das Ganze wird noch auf Podcast aufgezeichnet, also auch Ihre Fragen. Das heißt also, Sie können das in den nächsten Wochen dann im Internet dann nochmal nachhören. Ja, ich möchte gern unseren Gast vorstellen. Herr Hellwig Schmidt-Klinzer studierte, wie schon eben angesprochen, Sinologie, Philosophie, Ethnologie, Soziologie und Politikwissenschaften in Göttingen und München. Er hat also den Hals nicht voll bekommen. Promovierte 1973, bekam dann auch ein Stipendium in Taiwan und war Research Fellow in Nankang, in Taipei, dann auch in Kyoto. 1979 habilitierte er sich in Bonn, wurde 1981 Ordinarius am Lehrstuhl für asiatische Kultur- und Sprachwissenschaften in München, dann 1993 Professor für ostasiatische Literatur- und Kulturwissenschaften in Göttingen und zugleich Direktor der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel. Ich weiß nicht, also, ob ihr euch schon von dort her kennt. Seit 2015 ist er Senior Fellow am Göttinger Lichtenberg-Kolleg. Und jetzt in Tübingen? Ja, das steht da noch im Anhang. Und zwar als was?
Als Direktor des China-Zentrum Tübingen.
Dankeschön. Das habe ich nämlich nicht im Internet schnell finden können, habe es eben bloß im Buchdeckel noch gelesen. Ja, er hat so viele Bücher geschrieben über China, kennt sich also total aus, hat sein halbes Leben sozusagen mit China und zum Teil auch in China verbracht. Kennt also sowohl die Geschichte als auch die Kultur, die Tradition, Politik und so weiter. Heute haben wir sein neuestes Buch, was im März jetzt erschienen ist, herausgekommen ist, Mao Zedong, und mit dem Untertitel Es wird Kampf geben. Ja, das klingt erstmal wie eine Drohung, finde ich. Also, oder, also dieses Buch hat 460 Seiten, wie Sie sehen, sehr umfangreich. Es wird auch detailliert von der Geburt bis zum Nachklang zum Mao-Kult alles sehr detailliert berichtet. Mir war vieles nicht klar, was da drin steht. Ich habe sehr, sehr viel gelernt und viele Vorurteile auch abbauen können. Es hat drei Teile, drei große Teile. Einmal geht es um den Lehrer, also die Jugendzeit als junger Mann. Dann als Stratege und als Guerillakämpfer bzw. politischer Kommissar. Und dann als Visionär. Meine erste Frage gleich an Sie ist, nun gibt es ja schon länger auch mehrere Biografien über Mao Zedong. Und mich würde interessieren, was ist denn genau Ihr Ziel gewesen? Warum setzen Sie denen noch eine hinzu oder entgegen? Das wäre die erste Frage. Und wie lange haben Sie daran überhaupt gearbeitet? Das ist ja ein sehr, sehr umfangreiches Werk. Und wie war da überhaupt die Materiallage? Kam man da an neuere Informationen heran?
Es gibt immer wieder neue Informationen und davon habe ich dann auch profitiert. Vieles ist natürlich schon länger bekannt. Ich wollte einfach einen eigenen Blick auf diese Persönlichkeit, diese Person richten und habe festgestellt, dass ich doch in manchen Punkten von vielen abweiche, die früher über ihn geschrieben haben, aber in vielen Punkten auch mit anderen übereinstimme. Insofern ist es nicht wirklich eine ganz neue Sicht auf diese Person, aber für viele in unserem Lande ist es eben doch eine neue Sicht, weil diese Gestalt Mao Zedong doch mit sehr viel Klischees behaftet ist. Und mir ging es darum, die Geschichte Chinas und die Biografie dieser Person nochmal durchzubuchstabieren. Und das habe ich da gemacht.
Nun ist das ja wieder sozusagen eine Geschichte eines großen Mannes. Die Postmoderne beschäftigt sich ja heutzutage gerne auch mit der Geschichte von unten, also dem Blick auf die kleinen Leute. Das wird ja nicht getan. Wieso? Was macht Mao Zedong so spannend als Figur?
Naja, es geht mir schon auch darum, wie dieses Konzept China zu einem Projekt wurde im 20. Jahrhundert. Um da bei der Person zu bleiben, Mao Zedong jünger war, 1920, hat er gesagt, China darf nie wieder vereinigt werden, Norden und Süden müssen lange getrennt bleiben, wir müssen China von den Provinzen, von den kleinen Regionen aus aufbauen. Da sozusagen sind Defizite und von einer Zentrale aus kann das nie geschehen. Und 30 Jahre später war er nun gezwungen, doch dieses große China zu übernehmen und mit seinen Leuten zu gestalten. Und das hatte natürlich weltpolitische Zusammenhänge und auf die gehe ich auch ein. Also insofern ist das China ein Projekt, welches er nicht 1920 schon so vor sich hatte, sondern was ihm auch irgendwie vor die Füße fiel. Und damit haben wir auch heute zu tun. Und um das besser zu verstehen, ist es eben sinnvoll, das nochmal neu, wie ich sagte, durchzubuchstabieren. Auch zum Beispiel Korea oder Tibet oder die Xinjiang, also die Uigurenfrage. All das sind Sachen, die haben die sich nicht alle schon 1920 ans Bein kleben wollen. Aber das ist dann eben Teil des Projektes China geworden. Und damit haben wir heute auch zu tun. Und das ist, glaube ich, wichtig, diese Kontexte und diese Genese zu verstehen.
Also da verstehe ich das richtig, dass das Buch auch wirbt für einen verständnisvolleren Blick, der eben darauf abzielt, zu zeigen, dass sozusagen unter der Hand Mao und China miteinander identifiziert wurden. Er hat zwar sehr viele Dinge getan, die man ihm wirklich als Aktivität zuschreiben kann, und er kommt überhaupt in Ihrem Buch rüber als jemanden, der manchmal sehr drastische Akzente setzt, sehr große Umschwünge sozusagen inszeniert, schlimm dann in meiner Lesart später, wenn er dann sozusagen das Verrätervokabular auspackt und dann bestimmte Leute damit sozusagen beseitigt oder beseitigen hilft und so. Aber es ist im Grunde diese Art von Energie und diese auch, also diese Energie, etwas zu tun und etwas zu machen, die ist von Anfang an so stark drin, dass man auch die zur Frage geführt wird durch Ihr Buch, ist Mao sozusagen eine Energie sui generis? Ist er selber sozusagen ein Aktivist ganz einzigartiger Art? Oder sind die Umstände sozusagen, ich meine jetzt zum Beispiel den Konflikt Ost-West, ja, haben die ihm geholfen? Also ich muss es jetzt in eine Frage gießen irgendwie. War Mao ein Marxist? Also war er Teil der kommunistischen Welt? Also nach Ihrem Buch würde man sagen, eigentlich eher nicht.
Naja, er hat dann schon gesagt, wir brauchen den Marx, ja. Aber er glaubte auch, dass man das nicht alles gelesen haben muss und dass Marx ja auch noch keine Revolution gemacht hat. Und da gab es Lenin und Stalin und dann gibt es eben auch die Erfahrungen, die er in China gemacht hat oder andere gemacht hatten, so dass er tatsächlich eher wohl ein Praktiker war und sehr früh einfach, das ist eine Seite, dass er sich bemühte, in den Regionen, wo er tätig war, etwas zu organisieren, Vereine zu organisieren, Leute zu organisieren und dann dort, wo auch befreite Gebiete entstanden, dann auch Regeln aufzustellen. Also er wollte schon nicht einfach nur der Störenfried sein, sondern er wollte auch Ordnung wiederherstellen. Das hat er eben mehrfach neue Anläufe unternehmen müssen, weil er eben in den 30er Jahren dann aus Südchina nach Nordchina flüchten musste bei dem so bekannten Langen Marsch 1934-35.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin jetzt nicht ansatzweise ein Mensch mit einem so großen Überblick wie Sie ihn haben auch müssen, weil Sie sich ja mit China beschäftigen, ja, ist es ja auch in gewissem Weise ein Zwang. Ja. Bei Marx war die Priorität lag nicht beim Arbeiter, beim Industriearbeiter wie in Russland, sondern beim Bauern, bei den Bauern. Und das war ja auch seine Stärke lange Zeit hindurch. Das war das, was er am Anfang kennenlernte und was er am Anfang auch gleich am Anfang ändern wollte. Bis hin zu dem Satz, der dann irgendwo vorkommt, dass er sagt, wenn mein Vater heute noch leben würde, wäre er einer von denen, denen es an den Kragen ging. Ja, also der enteignet würde.
Naja, klar, es war immer diese Spannung, dass er natürlich auch früh feststellte, also Anfang des 20. Jahrhunderts, dass 90% der chinesischen Bauern gar kein Land hatten, verarmt waren. Und deswegen gibt es auch so kleine Blicke auf die Vorgeschichte. Es war ein im Grunde marodes Land, in dem es flottierende Söldner gab und Vagabunden, Leute, mit denen man auch nicht wirklich, die auch keine, nicht organisierbar waren zum Teil. Und in der Situation war dann die Frage, wie können wir China irgendwie auf einen grünen Zweig bringen, denn man, diese jungen Akademiker, zu denen man Mao zählen muss und auch andere in seiner Generation, wollten eben irgendwie dem Westen Paroli bieten, sahen, dass es Kriege in Europa gibt und wollten eben die Kohle, die man abbaute und die anderen Rohstoffe nicht einfach über die Eisenbahn nur ins Ausland verschiffen und wollten auch den Reis nicht auf die internationalen Märkte geben, um die eigenen Leute verhungern zu sehen, sondern das sollte umgedreht werden. Und dieser Impuls ist eigentlich ziemlich plausibel und daraus entstand dann diese Bewegung, die in Konkurrenz war ja zu anderen der nationalistischen Bewegung, die im Grunde militaristisch anfing und der dann die Kommunisten erst langsam sozusagen hinterherhinkten, als sie merkten, wenn wir unsere Programme durchsetzen wollen, brauchen wir nun irgendwann doch auch Gewehre. Sie haben also nicht mit Gewehren angefangen. Ja. Und das ist so ein Prozess, der da entsteht und der hier dann eben auch nachvollzogen wird.
Also das für mich überraschend, aber das liegt jetzt nur daran, dass ich das wirklich nicht kannte, ist, dass die Kuomintang mit Chiang Kai-shek am Anfang, also gehört das in die Geschichte von Mao mit hinein. Also da geht es dauernd hin und her, ist eine schrecklich komplizierte, aber irgendwie spannend erzählte Geschichte, so ein bisschen wie in Deutschland im 17. Jahrhundert. Da ist wirklich Krieg überall, Kämpfe überall, die Fraktionen sind unklar, es bilden sich dauernd neue Bündnisse und ganz China ist eher zerteilt, zerrissen und erst am Ende, dann auch gefördert vielleicht oder jedenfalls parallel zum Zweiten Weltkrieg, gibt es diese klare Scheidung zwischen den Kommunisten einerseits und dem Chiang Kai-shek andererseits. Das ist erst sehr spät und liebe Zeit, da müsste man jetzt noch Japan erwähnen und all das. Das wird jetzt, glaube ich, fast zu viel in jeder Hinsicht. Ich wollte noch mal auf die Anfänge zurück. Ja? Mao hat gesagt, er hat erst die chinesische Literatur gelesen, dann hat er die westliche Literatur gelesen und erst sehr viel später dann Marx. Ja? Und am Ende hören Sie auch auf mit dieser Idee, er möchte, wenn er jetzt geht, sich dann nochmal mit Marx unterhalten. Das war also seine Idee des Jenseits. Ja? Also die schöne Vorstellung des Jenseits war, man könne sich da nochmal mit Marx unterhalten. Was glauben Sie, hätte er da gesagt? Oder?
Naja, ich denke, er wäre, wie er oft sich verhalten hat, sehr salopp, hätte gesagt, naja, haben wir nicht das gemacht, was du gar nicht geahnt hast, dass deine Theorie vielleicht möglich machen würde. Er hat diesen Marx dann doch auch immer aus einer gewissen Distanz gesehen, wie er einfach auch andere, Denker der Vergangenheit, auch aus der eigenen Tradition, in seiner Bibliothek sozusagen als ein Ensemble von Stimmen verstanden hat und nicht als irgendeine dogmatische Figur. Und wichtig bei der Figur ist eben schon auch, das sieht man sehr früh, er ist der älteste Sohn, er wird nachher in seiner Gruppe, bis auf Tudor, den Militärmann, ist er immer der etwas Ältere, er ist also der ältere Bruder. Und es gibt immer wieder Phasen, wo er sich auch zurückzieht, wo er merkt, die wollen mich nicht, die brauchen mich nicht, wo er dann sozusagen, man könnte sagen, schmollt oder sich zurückzieht, in die Einsamkeit liest und sagt, ich will also lieber auf meiner Flöte spielen. Das ist natürlich auch ein bisschen eine, ein Kokettieren, aber er will dann auch gebeten werden. Und in diese Situation hat sich immer wieder eingefunden. Auch während der Kulturrevolution zu Beginn hat er sich nach Hangzhou zurückgezogen, also in den Süden, und hat erstmal gesehen, was sich da in Peking zusammenbraut. Denn da gab es unterschiedlichste Fraktionen und Ehrgeize, die miteinander in Konkurrenz standen. Und er hat oft auch abgewartet. Und insofern war er gar nicht der, der alles steuerte. So kann man auch nur erklären, dass selbst Vertraute, ihm Vertraute, zum Beispiel in der Kulturrevolution, dann auch zu Opfern wurden und er sie nicht schützen konnte. Also er war da nicht allmächtig und sagte, die und die und die, das ist mein Leibarzt, den müsst ihr schonen, sondern es geschahen dann auch Prozesse, in denen er nicht immer eingreifen konnte und vielleicht auch nicht wollte. Das wissen wir nicht in allen Fällen immer im Detail.
Das war jetzt das Stichwort. Es sind ja Hochrechnungen, die so sagen, etwa 76 Millionen Menschen kamen in dieser langen Zeit, also auch mit dem großen Sprung nach vorn, mit den Kulturrevolutionen und so weiter, dann insgesamt mit den vielen Denunziationen und Säuberungsaktionen dann um oder wurden in Umerziehungslager dann auch geschickt. Das Buch sollte ja ursprünglich auch in der Reihe Diktatoren des 20. Jahrhunderts erscheinen. Sie haben sich dagegen entschieden. Sie haben gesagt, also Mao muss in seinem Kontext erklärt werden. Er ist nicht von vornherein ein sadistischer Autokrat. Stellt sich mir die Frage, läuft ein Buch, das Mao nicht auch in dieser Hinsicht mehr verurteilt, als sie es tun, auf die Inkaufnahme bzw. Gutheißung seiner Methoden dann letztlich hin?
Das überhaupt nicht. Ich sehe schon die Problematik, aber wenn ich die Geschichte Chinas betrachte im 20. Jahrhundert und die Geschichte Europas, wozu ich im Übrigen auch Russland zähle, dann, wobei man sagen muss, dass diese Unterscheidung in Europa und Asien ja sowieso eine europäische Konstruktion ist. Das mussten die erst lernen, dass sie Asiaten sind. Das wussten sie nicht ursprünglich. Das haben wir ihnen beigebracht. Ja. Also wenn sie das gegeneinander halten, dann gibt es natürlich hier Millionen und da Millionen. Ich halte von, und es sind bei diesen Rechnungen dann auch die Ungeborenen und was weiß ich mitgerechnet worden, die Verhungerten. Das sind wichtige Zahlen, das ist schon wahr, das ist auch für die Geschichtsschreibung wichtig, aber sich darauf sozusagen zu begrenzen, das führt in die Irre, denn dieser Bodycount, sage ich mal, der übersieht letztlich das Elend, auch die Bestrebungen Einzelner, auch die politischen Konzeptionen, die Leute entwickeln, um ihre Gesellschaft oder sich selbst voranzubringen. Und wenn man das nicht alles auch sieht, dann hat man irgendwann zählt man nur noch Tote. Und ohne wirklich mitzuleiden, ohne auch wirklich die zu respektieren. Und ich glaube, das führt in die Irre. Das ist natürlich sehr leicht gesagt, der Massenmörder des 20. Jahrhunderts. Aber es gibt mehrere Massenmörder des 20. Jahrhunderts, wenn Sie so wollen. Und wahrscheinlich gibt es heute immer noch Massenmörder. Im 21. Jahrhundert wird es die vielleicht auch geben. Das bringt uns aber, glaube ich, überhaupt nicht weiter. Dass es diese, zum Beispiel beim großen Sprung, diese Hungersnot gegeben hat, das ist eine ganz komplizierte, aber natürlich überhaupt nicht zu leugnende und traumatisierende Sache. Und auch die Kulturrevolution war natürlich für viele eine Traumaerfahrung, für andere war es eine romantische Erfahrung. Es gibt heute noch Leute, die diese Zeit verklären, auch in China, aber es gibt eben viele, die das als verlorene Jahre bezeichnen. Das muss man schon alles sehen, aber sich darauf zu beschränken und das sozusagen als einzige Überschrift zu nehmen, das führt meines Erachtens weg von den wirklichen Konflikten, die es eben auch zu verstehen gilt. Das gilt für alle historische Betrachtung, ob wir den 30-jährigen Krieg oder das 20. Jahrhundert nehmen.
Also das ist ein bisschen auch die Darstellung des Buches, die einem diese Frage nach der Schuld oder Schuldzuweisung eigentlich gar nicht stellen lässt, weil es wird schon es wird Kampf geben, kann man quasi ausdehnen auf die gesamte Erzählung. Es ist derartig kompliziert, es ist derartig komplex und wie Sie eben schon sagten, also auch Mao steht manchmal neben einer von ihm losgetretenen Entwicklung und kann sie dann nicht mehr kontrollieren, wie das ja wahrscheinlich ein nüchterner historischer Blick öfters mal konstatieren könnte, wenn wir da nicht immer so moralisch hineinurteilen wollten. Ja, also auch außerhalb Chinas. Es wird gerade in der ersten Hälfte von Ihnen viel erzählt über sozusagen, wie Mao sich so sortiert, wen er da so um sich gruppiert, gegen wen er dann marschiert und wie das gelingt und nicht gelingt und was für eine Rolle er spielt. Und da kommen auch eine ganze Reihe von Europäern vor oder Nicht-Chinesen, ja, Amerikanern und so weiter, die das ja auch wichtige Zeugen sind für die Geschichte, ja, also aus deren Werke dann erzählt wird. Und dann kommt eben die Sowjetunion, die entsteht ja dann quasi auch, und dann gibt es Stalin. Und ich war jetzt gerade so gepackt von diesem globalen Blick, der am Anfang eben auch durch diese Zeugnisse vorhanden ist, was dann weiter hinten ausfällt. Ja, dann weiter hinten sind es quasi, also anscheinend schwerer zu organisierende Zeugnisse aus der inneren chinesischen Geschichte, dass ich dann zum Beispiel den Hitler-Stalin-Pakt vermisste. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, dass ich den vermisse, aber ich habe mich dann gefragt, der wird mit keinem Wort erwähnt, aber war das nicht auch eine irgendwie sehr irritierende, hatte das nicht auch irritierende Auswirkungen auf die Chinesen, die ja sozusagen auch sich die Frage stellten, wie muss eine Gesellschaft organisiert werden, faschistisch oder kommunistisch? Und das waren ja sozusagen mit einem Abstand betrachtet durchaus Optionen, die man haben konnte.
Also man muss sehen, dass Russland, die Sowjetunion, Stalin für nicht nur für die Kommunisten, sondern auch für den Chiang Kai-shek ganz wichtige Partner waren. Und die chinesischen Revolutionäre aller Schattierungen bis hin zu diesen, also antikommunistischen Revolutionären, die sagten, wir müssen faschistisch werden, wie Chiang Kai-shek das 1930 ganz ausdrücklich sagt, die waren sehr eng mit Moskau verbunden und mit durch die Komintern organisiert. Auch diese ganze Geschichte ist wichtig zu sehen, dass Mao im Grunde auch früh erkennen musste, dass er von Stalin abhängt, weil der einen sehr weiten Arm hatte, was Geheimdienst und Ermordungsmöglichkeiten und so weiter betrifft, dass er aber auf der anderen Seite doch sich nicht von ihm abhängig machen durfte. Und er ist ja dann auch sehr spät, erst nach langem Hin und Her, man könnte das noch sehr viel ausführlicher beschreiben, wie er nach Moskau fahren will, um sich dort zu beraten, und es immer wieder verschoben wird, weil Stalin auch nicht wollte, dass er gegenüber Amerika mit Mao in Zusammenhang gebracht wird. Und dann kam es erst nach der Gründung der Volksrepublik 1949 zum ersten Besuch und überhaupt ersten Auslandsaufenthalt Maos in Moskau, wo ja eigentlich die meiste Zeit dann irgendwo in einer Datscha stillgestellt wurde. Und also diese Beziehungen sind natürlich sehr kompliziert, da könnte man auch noch mehr sagen. Wichtiger aber als der Hitler-Stalin-Pakt war eigentlich dann der Pakt zwischen Deutschland und Japan. Das war für China auch eine Bedrohung, und weil ja Japan schon seit Anfang der 30er Jahre eben über die Mandschurei und dann nachher auch über die Küsten in China eingedrungen war. Der Zweite Weltkrieg hat in China viel früher begonnen als bei uns. Und das wird hier leicht übersehen. Er hat auch länger gedauert als bei uns.
Und die Einigung, also sozusagen China zu einigen gegen Japan, war auch ein wichtiger Schritt auf Maos Karriere, oder?
Naja, dieser Einigungszwang, der hatte alle erfasst. Zunächst mal hatte er, wie ich vorhin sagte, gar nicht das Ziel, ein einheitliches China zu machen, zu bilden. Aber die Kuomintang, also Chiang Kai-shek, die wollten das. Und im Laufe der 30er und 40er Jahre wollten es auch andere. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war es insbesondere Amerika, was nicht wollte, dass Japan, wo noch 1 Million japanische Truppen in China waren, und wollte nicht, dass China zum Rückzugsgebiet für Japan wird. China sollte sozusagen eine eigenständige politische Kraft werden und weder abhängig von Moskau noch von Japan, und deswegen drängte Amerika darauf, dass Mao und Chiang Kai-shek sich einigen. Das haben sie versucht, eine Koalition herzustellen, das ist dann aber gescheitert aus vielerlei Gründen, und dann kam es eben zu diesen Auseinandersetzungen, die dann 1949 schließlich endeten. Und auch da sind die Aushandlungen zwischen Moskau und und den chinesischen Politikern sehr aufschlussreich. Und da haben wir erst seit neuerer Zeit die Transkripte der ganzen Depeschen, die Protokolle der Gespräche. Und das ist tatsächlich in dieser Form noch nicht so durchgesehen worden. Also wirklich meterweise Akten, die ich dazu durchgelesen habe, die heute auch sehr komfortabel in amerikanischen Archiven, die sind ja auch immer mehrsprachig protokolliert worden, dort nachlesbar sind. Und diesen Zugang habe ich auch in den Fußnoten gegeben. Also man kann dort dann die Protokolle der Gespräche zwischen Zhou Enlai und Stalin beispielsweise nachlesen. Und in dem Wilson Center in Washington. Und das ist also über Internet heute noch leicht nachzuvollziehen, weil dieser sogenannte Kalte Krieg, den man ja dann auch in Amerika sehr intensiv erforscht hat, eben doch sehr viele Dokumente ans Tageslicht gebracht hat, insbesondere während der Perestroika-Zeit. Also Anfang der 90er Jahre. Heute käme man an diese Archive in Moskau zum Beispiel auch nicht mehr so gut ran. Aber Anfang der 90er Jahre war das eben, da gab es so ein Zeitfenster, wo sehr viel Informationen auch flossen. Und auch andere wie Panzhoff hat zum Beispiel das mitbenutzt, der auch eine Mao-Biografie geschrieben hat. Aber er hat vieles auch nicht bedacht, worauf ich dann noch eingegangen bin. Und natürlich habe ich auch ein bisschen vielleicht aus einer deutschen Perspektive geschrieben.
Also zur Perspektive wollte ich nämlich gleich jetzt was fragen. Also der Text liest sich sehr gut. Es ist ein durchgängig geschriebener Text. Die Fußnoten sind nur Name, Jahreszahl, Seitenzahl. Ja, also es sind wirklich nur Nachweise, die dann auf das Literaturverzeichnis verweisen. Das heißt, dieses ganze Buch ist ein großer Text. Ungewöhnlich, fand ich, ist, es gibt keine Tabellen, es gibt keine Karten, es gibt keine Zeittafeln. Naja, ja, eine Karte vorneweg. So. Also zum Beispiel, ich weiß noch nicht, wo Hunan liegt. Ich weiß es bis heute nicht, ich habe es jetzt auch nicht nachgeguckt, aber ich hätte manchmal gerne so einen Verlauf gehabt. Also darauf verzichtet unser Historiker. Er erzählt sehr gerne. Ja, jetzt kommt ein bisschen was Kritisches. Denn ich finde, also ich sage es jetzt mal, manchmal kommt es mir vor, als würden sie schwadronieren. Also, das sind besonders die Stellen, wo es um Mao und seine Frauen geht. Ja. Er hatte sehr viele davon, das ist alles sehr, sehr kompliziert. Er hatte noch mehr Kinder. Und da ist dann die Empathie des Erzählers immer sehr groß. Und dann wird dann immer davon berichtet, ohne irgendeine Quelle anzugeben, dass er jetzt betrübt sei oder dass es der Frau jetzt sehr schlecht ginge oder dass sie irgendwelche... Also und ich habe in meinem Exemplar so kleine Schlangenlinien an den Rand gemalt, wenn ich denke, oho, jetzt habe ich aber den Romanschriftsteller entdeckt, ja, der mir hier sozusagen die Charaktere von innen zeigen will, wofür es überhaupt gar keinen Nachweis gibt. Woher weiß er das, wie die Leute sich fühlten? Ja? Also mir hat es die Person nahegebracht, das fand ich schon sehr anschaulich, so in den persönlichen Beziehungen. Aber haben Sie sich da so gerne eine Freiheit gegeben? Kam das über Sie oder wie ist das passiert?
Naja, also es gibt für viele der Stimmungen auch schon Indikatoren und Belege. Ja? Natürlich Sie können sie nicht alles belegen. Die Beziehung zu den Frauen, das ist eine komplizierte Geschichte. Er war offenbar jemand, den auch Frauen irgendwie gerne mochten. Ja? Und das ist, darüber ist ja auch viel geschrieben worden. Ich habe das auch abgehandelt, aber wollte das nicht in den Mittelpunkt und zum Hauptthema machen. Er hatte auch immer junge Frauen später insbesondere, und das hat natürlich auch eine gewisse Tradition, weil in der chinesischen Bauertradition ist eben ja das Zusammensein mit Frauen und Geschlechtsverkehr ist ungefähr das Einzige, was sie neben dem Reisbau auch eben an Freuden haben, ja. Also das ist auch was ganz Banales, ja. Ich denke, manche Dinge kann man dann schon auch noch weiter belegen. Ich habe nicht für jede Aussage eine Fußnote ausgeschrieben. Also insofern ist das nicht wirklich erfunden, sondern aufgrund der bisherigen Materialien, die zugänglich sind, doch erschlossen. Natürlich kann man in vielen Punkten nicht in die Person hineinschauen. Das habe ich auch nicht versucht und darüber auch nicht spekuliert. Insofern bleibt diese Person auch ein bisschen ein Rätsel. Also es bleibt auch eine Figur, die wir nicht voll erschließen. Und im Grunde ist auch die Frage, kann man das überhaupt oder soll man das wollen? Also eine gewisse Respekthaltung jedenfalls war von mir, für mich von vornherein wichtig, weil ich denke, ein Mensch, wie grausam oder politisch abwegig oder wie immer er sonst zu beurteilen ist, als Mensch muss man ihn respektieren. Aber was mir auch wichtig war, war, und das hätte ich, wenn noch mehr Bilder hätten hineinkommen können, das hat auch Umfangsfragen, auch zum Teil Bildrechtefragen, aber einige Bilder habe ich ja reingebracht. Es ist doch sehr deutlich, dass wenn man genauer hinguckt, dass er selten alleine stand. Er steht mit seiner Familie, er steht mit seinen Mitstreitern, er ist sehr häufig mit anderen zusammen abgebildet. Und das waren auch Mitstreiter, die über Jahrzehnte ihn begleitet haben. Ob das Zhu De war oder Zhou Enlai oder auch Deng Xiaoping, der in den 50er Jahren mit ihm in Moskau war. Und deswegen ist so die Auseinanderdividierung der Mao ist sozusagen der Schlechter. Und der Deng Xiaoping hat dann nachher die wunderbare Wirtschaftsentwicklung angetrieben nach Maos Tod. Das ist einfach eine falsche Simplifizierung. Wer mehr Blut an den Händen hat, darüber könnte man nochmal ein eigenes Kapitel schreiben. Und da würde ich denken, da gibt es andere, die noch mehr Blut an den Händen haben als er, wenn es zum Beispiel darum ging, Aufständische oder politische Gegner hinzurichten oder so. Das ist es gibt Blutspuren und das ist gar nicht zu leugnen, das muss man auch immer wieder benennen. Auf der anderen Seite, nicht als Relativierung, ist ganz klar, zum Beispiel in den 30er Jahren ging es darum, wer erschießt den anderen. Ja, das ging um, also die
ja, oder Chiang Kai-shek. Schöne Beispiel, was Sie bringen mit den Italienern, wo dann geht darum, wer setzt als erster die Atombomben ein und wird eventuell Italien getroffen und dann der italienische Kommunistenführer da sagt, aber um Gottes Willen, stellen Sie sich vor, ganz Italien verschwindet und Mao sagt, ja, das ist schon wahr, aber ist Italien wirklich so wichtig für die Menschheit? Es wird nicht zitiert, um die Grausamkeit zu zeigen, vielleicht ein bisschen Zynismus, ja, aber von jemandem, der tatsächlich auch einen etwas größeren Blick hat. Es wird eigentlich zitiert, um den zeitgenössischen Hintergrund auch deutlich zu machen.
Naja, ich meine, damals hatte China keine Atomwaffen, ja. Und der Subtext zu dieser Aussage ist ja, macht mich doch uns nicht verrückt mit diesen Atomwaffenbedrohungen. Das kann uns doch egal sein. Das ist doch nicht das Thema der Menschheit. Und heute wissen wir, dass es auch nicht wirklich das Thema der Menschheit ist. By the way, in den 50er Jahren haben wir ja hier auch noch geglaubt, dass wir unsere Herde in den Küchen mit Atomkraft werden befeuern können. Also diese ganzen Fantasien haben sich ja auch verändert. Und er hat sich zum Teil einfach auch nicht auf jedes Glatteis ziehen lassen. Und diese Abwehr sich es ging ja auch darum, dass er sagte, diese Koexistenz zwischen Russland und Amerika kann doch nicht das Ende der Geschichte sein. Es gibt doch da Widersprüche und wir können uns doch nicht nur stillstellen, weil es diese atomare Bedrohung gibt. Das finde ich eigentlich sehr sympathisch. Und dass er das so salopp darstellt, kann man irgendwie zynisch finden, das ist vielleicht auch etwas zynisch, aber wenn man es aus dem Zusammenhang nimmt und sagt, ihm war egal, ob Millionen sterben oder nicht, dann verkennt man, dass er gleich nach diesem Satz sagt, er will diesen Krieg nicht und er sieht es auch nicht als sinnvoll an, dass Menschen sterben. Also das muss man eben dann auch sehen und insofern ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, gegen diese schwierige und auch leidvolle Geschichte des chinesischen Volkes, sage ich mal, ein solches Werk zu schreiben, weil wir gerne das Schreckliche und das Katastrophale in China verorten, ohne zugleich zu sehen, dass es dort auch große Bemühungen gegeben hat, zum Beispiel die Alphabetisierung, die Bekämpfung von Hungersnot, die Umverteilung von Landnutzungsrechten. Das waren ja alles Themen, die auf der Tagesordnung standen, ja. und die in einem sehr konflikthaften Zusammenhang durchgesetzt werden sollten. Und wenn man sieht, dass so viele Begleiter dabei waren, auch so viele Gefolgsleute, dann muss man, wenn man die verurteilen will, doch genauer hinschauen, haben die sich nicht doch irgendwas gedacht, also Zhou Enlai beispielsweise. Also
es ist eine, Sie schreiben den Mao in Kontexte hinein, also in Zusammenhänge, ja. in personale Gruppierungen, in Konstellationen. Also im Grunde ist das eine Geschichte Chinas mit Fokussierung auf Mao, dieser Figur, und ein bisschen eine, wenn man so, eine Leidensgeschichte eines Landes oder jedenfalls eine nicht ohne Tragik ablaufende Geschichte. So kann man das ja durchaus lesen.
Genau, und der
ist
Titel...
Ist das der deutsche Blick auch?
Naja, ob es der deutsche Blick ist, es ist auch der Blick des Sinologen zum Beispiel. Es wird Kampf geben, heißt ja, und das kommt immer wieder vor, die sagen nicht, übermorgen haben wir es erreicht, sondern die sagen, es wird vielleicht noch 100 oder 200 Jahre dauern oder vielleicht auch 1000 Jahre. Also die Geschichte wird dort in einem längeren Atem auch verstanden. Das hat vielleicht auch was mit der buddhistischen Prägung zu tun, die er ja ganz offensichtlich hatte. Seine Mutter war praktizierende Buddhistin. Dass er einfach in größeren Zeiträumen dachte und in größeren Weltzusammenhängen.
Einiges von dem, was ich so ans Romantik vorhin unterstellt habe, ist wahrscheinlich chinesische Kultur. Also wenn dann Gedichtzeilen zitiert werden, ich muss in die sowieso Berge gehen oder so weiter, dann denkt man, ist das jetzt wichtig? Also muss das jetzt sein? Aber man kriegt ein bisschen sozusagen, ich will jetzt sagen, Poesie auch mitgebracht. Also es ist sehr literaturtrunken auch zum Teil dieses Buch, weil die Protagonisten, weil das für die offensichtlich wichtig war. Also ich wollte das jetzt eigentlich nochmal unterstützen, was Sie gesagt haben, weil im Westen vielleicht ein eher sehr macherischer also Gesichtspunkt beim Betrachten von Geschichte unterstellt wird. Immer jemand hat was getan, ist dafür verantwortlich, ja. Und wir tun auch so, als ginge die Geschichte immer sozusagen von uns selber getrieben weiter. Diese Sicherheit gibt es bei Mao eigentlich zu keiner Zeit. Ja, er weiß schon, dass man sich durchsetzen muss, dass es Kämpfe gibt, dass es Vorherrschaft gibt, aber er ist sich nicht sicher, wann es aufhört.
Ja, aber es ist ein wirklich schwieriges Thema, durchzieht das Buch, das hängt damit zusammen, dass diese Revolutionäre oder diese neuen Intellektuellen im Grunde sagten, wir müssen das Alte überwinden, und auch der Himmel ist für uns nicht mehr der Stichwortgeber. Und sie waren auf der Suche sozusagen nach einer neuen, nach einer neuen Verfassung. Und im Grunde kann man sagen, sind sie es heute noch. Und der Rekurs auf das Volk, da wissen wir alle, dass das natürlich auch irgendwie nicht wirklich weit führt. Er sagt, nicht der Himmel hat uns den Auftrag gegeben, sondern das Volk. Ja? Wir wissen, dass das auch keine wirklich gute Bezugsgröße ist. Aber die Partei ist es eben offensichtlich auch nicht, gegen die er ja selber auch revoltiert hat, um sozusagen Verkrustungen zu verhindern. Und wenn manche mir vorwerfen, ich würde da etwas verherrlichen, ich glaube, es stimmt schon, dass man, wenn man sagt, dass gerade durch diese Neumobilisierung er auch Verkrustungen und Kader-Elitenbildung verhindert hat und im Grunde die Voraussetzungen mitgeschaffen hat für diese Dynamik, die dieses Land bis heute hat, weil sie im Grunde eigentlich keine Schranken, wenn man so will, auch keine moralischen Schranken haben. Also die haben nicht das Problem mit Abtreibung oder das, was in den Gottesebenbildlichkeitsvorstellungen der Christen vorgetragen wird, dass man da nicht mit manipulieren darf mit dem Erbgut. Das ist eigentlich in der chinesischen ethischen Tradition nicht wirklich so ein Problem. Aber deswegen haben sie natürlich auch Orientierungsaufgaben, die sie auch in Zukunft noch zu bewältigen haben. Denn natürlich gibt es in China auch Leute, die Christen zum Beispiel, die das inzwischen ganz anders sehen.
Gut, das Projekt der permanenten Erneuerung oder der Ruhelosigkeit klingt ja erstmal sehr positiv, ist aber auch natürlich wiederum teuer erkauft. Ja, also ich finde es dann schon, auch von Mao persönlich wahrscheinlich dann ja initiiert, sehr zynisch, die Jugend sozusagen gegen alles Alte aufzuwiegeln, dann rote Garden aufstellen zu lassen, die dann alle möglichen Leute hinmetzeln, ihre Lehrer, intellektuelle Kulturdenkmäler zerstören und dann letztlich, wenn es dann Mao zu viel wird, er dann wieder eingreift und selbst diese dann wieder umbringen lässt. Also das ist schon, finde ich, ziemlich zynisch. Also um all den anderen Akzent mal wieder ein bisschen stark zu machen.
Ja, das war 1966 tatsächlich auch ein Machtkampf, aber auch natürlich ein Statuskampf. Die Kinder der Parteikader hatten sozusagen auch ihre Privilegien und andere hatten die nicht. Und es ging zum Teil auch darum, neue Zugänge zu Privilegien zu schaffen, beziehungsweise die Oligopole zu brechen. War auch ein Kampf, ja. Und das ist ja sehr schnell dann auch abgerutscht. Und dann musste nach wenigen Monaten die Armee eingreifen, insbesondere die Mittelschüler, die da durch das Land zogen. Und dann und da gab es natürlich viel Unrecht und das ist zum Teil ja auch dann sehr detailliert dann aufgenommen worden. Das ist gar keine Frage. Man kann ihm das auch vorwerfen, dass er das befeuert und auch gestützt hat und das auch eine Zeit ganz bewusst hat laufen lassen. Hat viele Opfer gekostet und ich will das gar nicht, rede das auch nicht klein. Also das muss man auch schon so sehen.
So wie er manche Sachen einfach laufen ließ, so hat er sich ja auch in Konflikten, Streitigkeiten ganz oft zurückgezogen. Wie ist denn Mao so als Privatmann? Er wird ja auch hier dargestellt, er schwimmt mit den Massen im großen Fluss und sucht die bäuerliche Nähe, indem er sich selber so kleidet und so weiter. War das eine Form von Selbstinszenierung oder wie entstand dann auch dann später der Kult, Mao-Kult?
Also das waren schon Selbstinszenierungen und auch Teile des Kultes, der ja auch sehr früh in seiner Umgebung kritisch diskutiert wurde. Spätestens seit Khrushchev diese Rede, Geheimrede, Abrechnung mit Stalin gehalten hatte, da wurde Personenkult war ein großes Thema. Aber er hat das schon zu diesem Zwecke dann auch inszeniert. Auf der anderen Seite, Sie fragen, wie er als Person war. Er war auch ganz offensichtlich ein Hypochonder, einer, der nicht an die Schulmedizin glaubte und der oft auch einfach alleine war. Der dann schwamm oder sich mit Frauen vergnügte oder...
Ganz viele Quellen sind ja die Berichte seines Leibarztes. Ja?
Das ist ein wichtiges Dokument über die letzten Jahrzehnte. Aber im Grunde ist dieser Leibarzt auch von der Person trotz allem fasziniert. Er hat das ja außerhalb Chinas geschrieben, es ist dann auch auf Chinesisch erschienen und in Taiwan und so. Und er war vorher auch schon in jungen Jahren, das sieht man, als er gehört hat, die machen da den Aufstand in Wuhan und dann wollte er hingehen und dann hat er gehört, dass dort immer feuchtes Wetter ist und so und dann sagte er, ich muss mir wasserdichte Schuhe kaufen und ging erstmal Schuhe kaufen und hat deswegen dann die Abreise verpasst und auch gewissermaßen die Revolution verpasst. Also er war schon, auch als er nach Moskau fahren wollte, hat er sich einen Mäntel machen lassen und feste Schuhe, damit er da nicht, und dann winters ist er auch nicht gefahren, weil er wieder Angst hatte, sich zu erkälten. Also er war schon auch auch eine Mimose und insofern schon auch ein sehr zwischendurch ja auch mit Zusammenbrüchen, die er erlebt hat. Andererseits dann eben doch auch so eine handlungsstarke Person. Man könnte, wenn das nicht vielleicht doch auch übergriffig wäre, von so einer gewissen Wechselhaltung, auch von Depressionszuständen und dann auch wieder manischen Handlungsaktivitäten, also ich organisiere jetzt in dem Ort und da Bauernverbände und so. Diese Bauernverbände waren ja wichtig, weil die sollten nämlich dann das Land neu verteilen. Ja, das waren also auch Korporationen, wenn man so will. Also er war schon auch ein Busybody, aber eben auch eine Mimose und offenbar aber jemand, den nicht nur die Frauen, sondern doch auch viele seiner Mitstreiter irgendwie mochten. Sonst hätten sie ihn nicht gehalten. Und dann kam natürlich Ende der 30er Jahre dazu, auch Stalin machte die Ansage, auch wenn das irgendwie so ein Bauerntyp ist, wir brauchen ihn, weil er wichtig ist, weil er so viel Charisma hat. Und deswegen wurde er nicht liquidiert, was Stalin durchaus hätte anordnen können, denn viele der chinesischen Kommunisten damals wurden über Jahre in Moskau geschult und kamen dann zurück. Und es gab immer auch Vertreter Moskaus in China, die auch die kommunistische Bewegung und die Verbände dort begleiteten.
Also, aber es wäre jetzt übertrieben zu sagen, dass der kleine Schullehrer Mao, der am Anfang war, und der Guru, der am Ende war, sozusagen eine Biografie darstellen, wo zwischendurch einfach mal schrecklich viele Befehle erteilt werden mussten. Also dieses Bild, was Sie vielleicht sehr weich zeichnen, dass das ein tief in eigentlich vor allem der chinesischen Tradition ruhender Mensch war, das am Ende in seinem Guru-Dasein auch wieder nach vorne kommt, lassen ja dann fast diese mittlere Periode, wo er direkt aktive, kämpferische Macht sozusagen in Händen hatte und sie auch ausübte, als fast eine Episode erscheinen.
Naja, so ist es, kann man es nicht sehen, aber mir ist schon wichtig, die Antriebe, die in den ersten Jahrzehnten seines Lebens gelegt wurden, dass er zum Beispiel Friedrich Paulsen, das System der Ethik, zwei Bände, hier in Leipzig erschienen, ins Chinesische übersetzt, das hat er ausführlich gelesen, das hat er kommentiert, diese Kommentare sind auch überliefert. Das heißt, er hat sich mit westlichem Denken auseinandergesetzt und 1917 haben sie gesagt, endlich passiert mal was Gutes in Moskau. Ja? Das war tatsächlich ja auch, wenn man sah, wie man in Europa sonst Kriege gegeneinander führte, irgendwie auch ein Versprechen für aufstrebende junge Intellektuelle, die in Frankreich und England als Werkstudenten waren oder hier studierten in Leipzig oder so. Und da hat er sich schon dran, aber er wollte dann doch nicht wie viele seiner Altersgenossen nach Paris gehen oder so, sondern er blieb in China, er las dort die Literatur in Übersetzungen. Aber das waren schon auch die Antriebe. Und als dann seine Frau, als er schon sich zurückgezogen hatte zur Organisation von Herbsternteaufständen, als die dann ermordet wurde und er die Nachricht bekam, das war, glaube ich, ein sehr tiefer Einschnitt. Also er hat ja mit ihr mehrere Söhne und zwei Söhne waren unmittelbar beteiligt. Und diese Frau wurde dann einfach, weil sie sich nicht von ihm lossagen wollte, hingerichtet. Und diese Geschichte ist nur überliefert, sie ist nicht gleich tot gewesen und dann hörte man, dass sie sich noch bewegt, dann sind sie noch mal rausgefahren und haben dann ihr noch den Genickschuss gegeben. Und als er davon dann erfuhr, das war schon doch eine Zäsur in seiner mentalen Biografie.
Also man muss schon unterstreichen, dass es ein Typ war, den wir so in Europa vielleicht nicht so kennen. Also auch wenn er dann, mir hat sehr gut dieses Zitat am Ende gefallen, wo er sagte, ich bin kein Genie. Ja, ich habe erst sozusagen in der chinesischen Literatur herumgelesen, dann habe ich in der westlichen Literatur herumgelesen, dann in der marxistischen Literatur, sagt er, wo ist das Genie dabei? Ja, das hat mir gut gefallen. Also diese Selbstdistanzierung und dieses Selbst... das geht natürlich dann in eins mit der Selbstmythologisierung, aber die Selbst auch Evaluierung als jemand, der zuhört. Das wollen wir jetzt übrigens auch tun. Also wir wollen jetzt auf Ihre Fragen zuhören, beziehungsweise Interventionen. Hier vorne sitzt der sinologische Stammtisch, aber andere dürfen auch.
Engelmann, mein Name. Ich bin eigentlich kein Historiker, sondern bin Biologe. Und habe also zum Beispiel aus meiner Vorgängerzeit, ich war im Zoologischen Garten Leipzig über viele Jahre tätig, als Leiter des Aquariums, unser erster oder fast der einzige Tiertransport, den wir im Leipziger Zoo mit der Volksrepublik China durchführten, war in Peking, mit dem Zoo Peking. 1954, 55, zweimal haben wir da Reptilien, unter anderem einen Riesensalamander bekommen. Das nur zur Einführung. Und ich bin auch historisch interessiert. Und ich bin 1943 geboren, bin in den 50er Jahren DDR in Leipzig zur Schule gekommen. Ich bin also ein richtiger ehemaliger DDR-Bürger, wobei ich durchaus sagen kann, nie immer konform mit dem Staat gewesen, war also nicht eine Partei, aber das nur nebenbei. In den 50er Jahren entsinne ich mich noch, dass nach 1953, nach dem Sie erwähnten Khrushchev, die Rede gehalten hatte und die Entstalinisierung begann. Das hat die Volksrepublik China nicht mitgemacht. Die haben also keine Entstalinisierung gemacht und da war das Emblem, kann ich mir noch sehr gut erinnern, wenn das von China kam, da war das Relief von Marx, von Lenin, von Stalin und dann Mao. Bei uns wurde dann Stalin weggenommen und da war nur noch Marx und Engels und Lenin. So, und das zeigt eigentlich schon die Differenz. Jetzt wollte ich erstens noch was kurz ausführen zu den 60er Jahren, wo wir eigentlich immer zu DDR und China ein ambivalentes Verhältnis hatten. So in der Öffentlichkeit und unterschwellig auch. Auf der einen Seite waren die Chinesen durchaus immer noch ein Brudervolk, also gehörte es zum großen sozialistischen Lager, aber die Differenzen waren doch relativ stark und dann kam der Krieg zwischen der Sowjetunion und China. Und da meine Frage, würde ich gerne von Ihnen mal aus Ihrer Sicht dazu ein paar Hintergründe hören, das wurde ja nicht erwähnt. Aber das war, glaube ich, ein Zäsur in der Verbindung in der, zwischen den großen sozialistischen Lager und den Chinesen. Man kann auch noch über Korea sprechen, wo sie dann eingegriffen haben und gegen die USA gekämpft, aber das wird sein. Aber den Konflikt am Amur, den würde ich gerne noch mal kurz von Ihnen erläutert haben.
Also das war ein richtiger Grenzkonflikt mit militärischen Aktivitäten auch von russischer Seite und deswegen wurde auch dieses Thema sehr in der chinesischen Öffentlichkeit sehr prominent kommentiert und auch in der internationalen Propaganda, also die neuen Zaren und so. Aber die bei der Entstalinisierung oder nach Khrushchevs Rede haben die Chinesen dem Khrushchev gesagt, erstens hätte er ihnen vorher Bescheid sagen sollen, dass er diese Rede hält, das hat er nicht getan. Und zweitens haben sie gesagt, an dem Stalin haben wir auch viel zu kritisieren. Das kommt auch in dem Buch vor, nicht in, aber das kann man dann auch noch, wenn man es noch genauer lesen will, können Sie das in den von mir genannten Archiven nachlesen. Also sehr, sehr ausführlich. Aber, sagt er, unserer Bevölkerung gegenüber werden wir weiter mit diesen Gesichtern, mit diesen Köpfen auf den Demonstrationen auftreten, weil wir werden unser Programm, das wir hier verfolgen, nicht einfach zerstampfen und wollen auch die Leute nicht irritieren. Aber bei mir zu Hause, glauben Sie, da hängt ein Stalin, da hängt auch kein Stalin. Also er hatte eine sehr differenzierte Haltung zu dieser Person und was ihn eben störte, war diese Anbiederung Khrushchevs an Amerika, friedliche Koexistenz. Er hat gesagt, das kann doch nicht unsere neue Linie sein. Und das war natürlich auch ein Konflikt innerhalb des sogenannten sozialistischen Lagers. Umgekehrt hat China von vornherein aber gesagt, und Mao hat es dezidiert gesagt, wir werden nie Mitglied des Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe. Also das heißt, er hat sich diesem sowjetischen Weltherrschaftssystem nie unterwerfen wollen. Und es gab schon in den 50er Jahren dann eben innerhalb der sozialistischen Welt eben auch diese Rivalität zwischen Russland und China. Und das ist ja auch ein bisschen so geblieben. Also man kann da noch sehr viel mehr zu sagen, aber ich will das jetzt nicht überdehnen. Aber weil es aktuell ist, wenn Sie erlauben, diese Konflikte um Korea, die heute wieder so adressiert werden, das war 1950 wirklich eine sehr spannende Geschichte. Und man kann das heute ganz gut nachvollziehen, wie Stalin die chinesische Regierung und die chinesischen Truppen in diesen Krieg gezwungen hat. Er hat nämlich dem Kim Il-sung gesagt, du darfst ruhig da diesen 38. Breitengrad überschreiten. Und dann hat er das gemacht. Und dann hat er gesagt, so Mao, jetzt schick dem bitte Truppen, damit er sozusagen gestützt wird. Und die Chinesen haben zuerst gesagt, das können wir uns nicht leisten. Wir wollen unser Land aufbauen und keinen Krieg gar mit Amerika führen. Und dann hat Stalin das aber laufen lassen und schließlich hat er gesagt, wenn die verlieren, dann werden die koreanischen Truppen zurück über die Grenze in euer Land kommen. Und dann haben die Chinesen gesagt, nee, also die koreanischen Revolutionäre in der Mandschurei zu haben, ist auch nicht witzig. Und dann erst, das ist also ein langes Hin und Her, und es ist schon spannend, und im Endeffekt muss man auch sehen, es sind, ich glaube, 765 oder jedenfalls eine kleine Zahl Russen bei dem Krieg umgekommen, also Russland hat kein Blut gelassen, die Chinesen letztlich 1 Million und Koreaner und Amerikaner, das war also ein, und der Krieg konnte erst beendet werden, nachdem Stalin gestorben war, obwohl die Chinesen ihn vorher beenden wollten und auch Kim Il-sung. Also das war schon auch ein Konflikt, an dem eben die geopolitischen Interessen Moskaus beteiligt waren, die China ruhig bluten lassen wollten und auch die Amerika binden wollten in diesem Krieg. Und wenn man das sich genau vor Augen führt, dann kann man heute auch noch andere Szenarien sich vorstellen, die in der gegenwärtigen Situation entstehen könnten, wenn es um diesen Konflikt geht, denn Korea war für China immer ein nicht eroberbares Gebiet. Das hatten zwar frühere Kaiser versucht, aber letztlich hat Korea eine Eigenstaatlichkeit erhalten, auch wenn es kulturell viel von China übernommen hat. Aber es ist eine eigene Welt und bis heute geblieben, und deswegen ist auch dieses Problem mit der heutigen nordkoreanischen Führung ein solche Beschwernis für alle Beteiligten, auch für China.
Meiner Meinung nach waren es die Chinesen, die angefangen hatten, an dem Grenzkonflikt.
Da geht es um Fischerei, und da geht es um die Frage, wo verläuft die Grenze? Und da gab es auch unterschiedliche Auslegungen. Jedenfalls hat die russische Seite also richtig massiv Raketen geschossen, und es sind auch chinesische Soldaten umgekommen. Die chinesische Seite sagt, die russische Seite hat da angefangen. Man wird das in Zukunft vielleicht noch besser erforschen können. Inzwischen ist ja dieser Grenzkonflikt beigelegt worden. Aber das Interessante ist, dass eigentlich Stalin auch 1949 und 50 diese Sache noch nicht regeln wollte. Die hatten nämlich mit der Nationalregierung mit den Chiang Kai-shek einen Vertrag geschlossen, und den wollten sie nicht aufschnüren. Und deswegen ist diese Grenzfrage auch so lange offen geblieben. Das hängt auch damit zusammen, dass Russland natürlich Interessen in der Mandschurei hatte und sich da auch mit Japan vorher verständigt hatte. Und das ist dann inzwischen beigelegt. Aber es ist eben in den 60er Jahren noch ein Konfliktherd gewesen.
Schmidt, Jahrgang 1952. Ich habe spaßeshalber das kleine rote Buch des großen Vorsitzenden mitgebracht. Erster Nachdruck der ersten Auflage von 1967. Ist jetzt also auch immerhin 50 Jahre alt. Es gab ja sehr ausführliche Übersetzungen ins Deutsche von Texten von Mao, die gesammelten Werke, 4 Bände, bald 1500 Seiten. Meine Frage, nachdem Sie als Sinologe jetzt von der Biografie alles durchgearbeitet haben, wie zuverlässig sind diese ganzen Übersetzungen und wie nachgearbeitet sind die ganzen Texte auf den Zustand auf der 1960er Jahre? Also ist das tatsächlich historisches Quellenmaterial oder ist das hauptsächlich Propagandaabteilung des ZK aus den 60er Jahren zur Beeinflussung irgendwelcher internationalen Gedankengänge?
Also diese Texte in diesen Maos 4 gesammelten Werke, die in den 60er Jahren in Deutsch und Englisch erschienen sind, zum großen Teil auch später überarbeitet worden. Also das sind nicht die Originaltexte, aber die Überarbeitung ist unterschiedlich intensiv. Das will ich im Einzelnen nicht ausführen, aber sie sind überarbeitet worden. Auf der anderen Seite sind sie zum Teil aber auch so übernommen, wie sie auch verfasst waren. Und die Übersetzungen sind eigentlich nicht schlecht. Also das, man kann sie ja dann auch, kann das ja überprüfen. Natürlich muss man sehen, dass das zum Teil in Situationen verfasste Texte sind, die später dann überarbeitet wurden und dann publiziert wurden, sodass man nicht immer frühere Stadien rekonstruieren kann. Es gibt Leute, die sagen, dass ein großer Teil der Texte, die unter seinem Namen publiziert worden sind, dann gar nicht von ihm geschrieben worden sind, sondern von Chen Bodar oder anderen. Das ist eine eigene philologische Geschichte, über die man vieles sagen kann. Auf der anderen Seite sind viele Texte auch in Kooperation oder in Zusammenarbeit entstanden und gerade viele Werke, die eben nicht in diesen vier und dann in dem fünften Band publiziert worden sind, sind für mich viel wichtiger gewesen als diese oft sehr länglichen Abhandlungen über die Bauernbewegung in Hunan oder so, die aber kurz gesagt eben schon überarbeitet worden sind, zum Teil aber nicht erst 66, sondern auch schon vorher, weil einfach Rücksicht genommen werden musste auf bestimmte Personen und bestimmte Nomenklaturen sich auch geändert haben.
Danke. Mich würde abschließend das, oder nachdem sich niemand gemeldet hat, habe ich das mal vorweggenommen, ganz kurz noch das Bild Maos im heutigen China, im durchschnittlichen China interessieren. Das ist mir nämlich nicht klar geworden. Ich hatte vor kurzem eine Gastprofessur in Peking. Ich bin Germanistin und hatte, da ich Spezialistin fürs 19. Jahrhundert bin, auch Marx im Gepäck. Also es gab eine eigene Vorlesung, Marx im 19. Jahrhundert, wo kommt er her und so weiter. Und das interessierte nicht besonders. Mein chinesischer Kollege wies mich darauf hin, dass Marx weder zum offiziellen Jargon noch gehöre, noch wäre er sozusagen als politischer Begriff interessant. Okay, das habe ich dann so akzeptiert stehen lassen. Zu Mao habe ich mich aber nicht fragen trauen. Wann immer ich so vorsichtig versucht habe, in die Richtung zu argumentieren, schien er mir eine heilige, vielleicht national geheiligte Figur zu sein, die man so in die Ecke schiebt. Da steht sie dann als Figur für die Ewigkeit. Interessiert der jemand noch heute? Wie ist das? Also nicht die Geschichte Maos und das, was er angerichtet hat, da hat also mein Kollege auch furchtbar gelitten darunter als Intellektueller, aber der Gründer eigentlich des modernen China und so weiter. Wie steht man zur Figur Maos heute?
Da muss man sehr differenzieren. Es gibt viele, die sich überhaupt nicht für ihn interessieren. Es gab schon nach seinem Tod die sehr schnell die Aussage, der war zu 70% gut und zu 30% schlecht, was natürlich auch irgendwie ganz normal ist. Jeder, der der Nachfolger von jemandem wird, muss irgendwie den Vorgänger irgendwie ein Stück weit auch nicht gut finden, damit er Neues machen kann. Aber Deng Xiaoping hat dann auf der anderen Seite gesagt, diese Kulturrevolution oder das und vor allen Dingen den großen Sprung, wir waren doch selbst dabei, wir haben das doch mitgemacht. Also es gibt dort auch, das muss man auch sehen, eine andere Verbindung mit Vergangenheit. Also wir tun uns ja manchmal schwer mit unserer deutschen Geschichte, aber ich würde sagen, es war unsere Geschichte und nicht irgendwie andere haben da irgendwas gemacht, sondern es war auch Teil meiner Geschichte. Und das ist in China sehr viel stärker ausgeprägt, dass sie sagen, das ist unsere Geschichte. Also insofern identifizieren sie sich damit. Aber es gibt, wie gesagt, viele, die auch für die Mao überhaupt nicht interessant ist. Junge, städtische Jugendliche, die interessieren sich für andere Dinge als für diese Figur. Aber es gibt auf der anderen Seite doch auch nicht wenige, die mit diesem Konterfei, mit dieser Figur, mit diesem Emblem auch etwas ja in die Zukunft gerichtetes verstehen. Taxifahrer, die sich an Mao Bild dahin baumeln oder so. So wie vielleicht bei uns Leute, weiß ich was, ein St. Georg ans Auto hängen. Keine Ahnung. Man kann nicht genau abschätzen, was auf Dauer zum Beispiel mit diesem Mausoleum wird. Ja, das ist ja schon eine sehr gewagte Geschichte, dass man da so ein Grabmal mitten in die Stadt baut. Ne? Und auch ob das Porträt am Kaiserpalast, also am Eingang, auf ewig da hängen bleibt. Also das kann man nicht sagen. Klar ist, diese Figur ist auch Gegenstand inzwischen auch, ohne dass das beanstandet wird, von künstlerischer Verfremdung. Und Sie können die Bilder von Andy Warhol auch in China aushängen und chinesische Künstler arbeiten auch damit. Das war lange Zeit schwierig. Aber ich glaube, er ist schon weitgehend entrückt. was dann die jeweils politischen Akteure dann wieder damit machen, das ist auch eine offene Angelegenheit. Ich glaube, das kann man auch heute noch nicht voraussagen. Aber es gab schon 1980 das Gerücht, dass das Ohr von Mao abfallen würde. Und dann wurde hinzugesetzt, es seien ja auch vietnamesische Experten bei der Einbalsamierung tätig gewesen und die hätten eben ihren Job auch nicht wirklich gut gemacht. Ja? Also auf dieser Ebene wird das eben auch abgehandelt und ich muss schon sagen, dass das für viele auch ein Fremdkörper ist, dieses Mao-Mausoleum, die sich städtebaulich was anderes vorstellen könnten. Und dann muss man dazu sagen, das war auch nicht der ursprüngliche Plan, Mao selbst dort aufgebahrt zu werden. Der hatte eine ganz andere Veränderung von Peking im Sinn. Der wollte so, wie man in 20er Jahren in Moskau geplant hatte, ein noch höheres Gebäude, was den Palast überragt und so. Und die wollten also das eigentlich eine ganz neue Stadt schaffen. Aber diese Diskussion ist dann irgendwann abgebrochen worden und irgendwann hat auch mal zwischenzeitlich das Geld gefehlt. Und dann kamen irgendwann die Denkmalschützer, die ja heute in China auch sehr stark sind, und wollen dann irgendwie diese als alte Zeug irgendwie doch so erhalten. Das ist ein offener Prozess. Ich habe da auch keine Prognose. Aber wichtig ist, dass es anklinge an ihn und an bestimmte Sätze von ihm schon auch in der politischen Öffentlichkeit gibt. Zum Beispiel Xi Jinping, der bringt gelegentlich Satzfetzen von Mao aus seinen Gedichten, zum Beispiel wir müssen in die Berge gehen, ohne vom Sattel zu steigen oder so, um zum Ausdruck zu bringen, dass man noch etliche Jahre oder vielleicht sogar einige Jahrzehnte sich wirklich anstrengen muss, um China wirklich im Weltkontext nach vorne zu bringen. Also da werden Anlehnungen auch an die Sprache Maos gemacht, was darauf hindeutet, dass ja, er doch eine Rolle spielt als Stichwortgeber auch für die politische Programmatik der Gegenwart und vielleicht auch der Zukunft.
Ja, vielleicht auch noch eine Frage. Schließt ein bisschen an die letzte Frage, die Bewertung Maos in China heute. Ganz konkret, Ihre Sicht auf Mao, ist die in China publizierbar? Könnte dieses Buch 1:1 übersetzt in der Volksrepublik China veröffentlicht werden?
Ich könnte mir vorstellen, dass es bei ein paar Stellen gibt, die man nicht übersetzen würde. Naja, also wo ich zum Beispiel auch am Ende die Frage, wie würde Mao heute zu den heutigen Entwicklungen stehen? Und auch am Anfang, wo dieses Zitat von der taiwanesischen Journalistin, die sich darüber empört, dass ein Freund, den Andy Warhol, der jetzt für 16,5 Millionen ein Bild versteigert wurde, in seiner Wohnung hat und sagt, wie kann man einen, an dessen Händen Blut trieft, sich in sein Wohnzimmer hängen, würde er auch Hitler dahin hängen. Also solche Engführungen und naja, ich denke, es gibt auch noch ein paar andere Stellen, wo ich skeptisch wäre. Auf der anderen Seite weiß ich, dass, ich habe das ja mit vielen diskutiert, auch mit Chinesen diskutiert, dass viele das interessant finden, wenn das für ein chinesisches Publikum erscheinen würde. Weil ich dort auch noch andere geistige Linien aufrufe, die auch in China bei manchen bewusst sind, aber bei manchen eben auch tabuisiert sind. Und etwa, wenn Sie sehen, wie Fabian Heubel zum Beispiel die chinesische Gegenwartsphilosophie adressiert und ein sehr ambivalentes Verhältnis gegenüber der Figur auch Mao Zedongs dort vorträgt, dann merkt man, wie wichtig im Grunde diese Ambivalenz Mao Zedongs bis in die Gegenwart auch in der chinesischen Diskussion ist. Und deswegen denke ich, es gibt Leute, die würden das auch finden, gut, wenn es, also Du Weiming zum Beispiel, mit dem ich darüber lange geredet habe, gesagt, das sollte auch in China publiziert werden.
es sollte auch in China publiziert werden. Das nehmen wir jetzt mal als Schlusswort des offiziellen Teiles. Wir können gerne hier noch bleiben, die Bar ist auch noch offen und uns weiter unterhalten. Wir danken heute, blicken voraus auf...
Die nächsten drei Termine stelle ich gleich mal vor, und zwar, weil es so schön ist, nochmal eine Biografie. Nächstes Mal am 17. Mai, da geht es um den jungen Honecker, und dann schließen wir auch erstmal diese Runde mit unseren Biografien nach Luther, Mao und Honecker ab und machen dann weiter mit den Franzosen und der Kunst, und zwar am 7. Juni mit Marc Rölli, und am 5. Juli ist dann der letzte Termin vor der Sommerpause mit Rebecca Habermas, die dann über den Skandal in Togo redet, also über eine bittere deutsche Kolonialgeschichte sozusagen. Ja, ich bedanke mich, dass Sie da waren für das sehr schöne Gespräch, und ja, wünsche uns noch ein schönes Zusammensein. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.